Schon mal überlegt, was Forscherinnen und Wissenschaftler in Ostbayern eigentlich so machen den ganzen Tag? Wir finden's raus und sagen's dir. Verständlich, ab und an ein wenig provokant und ganz sicher auf den Zahn gefühlt. Denn im Elfenbeintürmchen gibt es eine Menge toller Geschichten zu entdecken. Forschungsfunk, ein Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Hallo zusammen, herzlich willkommen beim Forschungsfunk, dem Wissenschaftspodcast der Technischen Hochschule Deggendorf. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz und Mülltrennung. Und zu Gast bei mir ist Alexander Pletl. Alexander ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungscampus in Grafenau der Technischen Hochschule Deggendorf. Aber er ist auch angestellt bei einer Bank. Finde ich eine interessante Kombi. Angestellt bei der Bank, arbeitet an der Technischen Hochschule Deggendorf zum Thema Mülltrennung. Wie kommst du zu der Kombi oder wo ist da der Verbindungspunkt, Alexander? Herzlich willkommen, dass du da bist.
Ja, danke schön. Also auch herzliches Willkommen von meiner Seite und schön, dass ich heute da sein darf. Die Kombi klingt jetzt mal auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen komisch und sind vielleicht so zwei verschiedene Themen. Am Ende des Tages sind es aber zwei quantitative Themen, die sich beide mit, also ich bin jetzt in der Bank da nicht am Kundenschalter oder so tätig, sondern ich beschäftige mich da auch mit quantitativen Modellen zur Risikosteuerung. Und ähnlich wie dann in meiner Forschungsarbeit beschäftige ich mich sehr tiefgehend mit diesen Modellen und schreibe dann auch Berichte drüber. Und das ist dann im Forschungskontext, das ist dann eine wissenschaftliche Publikation oder ein Konferenzbeitrag, in dem das dann alles präsentiert wird. Wie kam es dazu? Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte. Also ich bin nach meinem Studium, das war gerade so eine Hochzeit von Corona, da bin ich angefangen als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Technologiecampus Grafenau und war da auch sehr, oder bin immer noch wie vorher sehr glücklich mit meiner Anstellung dort. Hab dann aber, sagen wir mal, nach einer gewissen Zeit gemerkt, dass meine Passion, sagen wir mal, dann doch in der Finanzwelt liegt und bin dann nach knapp 2 Jahren dann Richtung München abgewandert. Der Kontakt der ist immer aufrechterhalten geblieben mit meinem damaligen und jetzigen Betreuer meiner Doktorarbeit, war immer aufrechterhalten und als dann die THD, die hat das Promotionsrecht erhalten bekommen, als nicht-universitäre Einrichtung. Und dadurch, dass mein Betreuer auch da in diesem Promotionscluster Digitech mit inkludiert ist als Professor, lag dann die Entscheidung nahe, dann wieder zurückzukehren und da meine Forschungsarbeit, die ich damals schon begonnen habe, weiterzuführen. Ich konnte mich aber nicht ganz trennen von meinem Hauptberuf, deswegen mache ich das jetzt so bikegleisig unterwegs. Also 3 Tage in der Woche bin ich als Banker und dann den Rest der Woche kämpfe ich dann für unsere Umwelt und für eine bessere Welt.
Finde ich eine ganz, ganz tolle Kombi und auch, weil es zeigt, dass die angewandte Wissenschaft, dass es nicht einfach ein Thema ist in einem Nischenbereich, sondern dass man Themen einfach übertragen kann in ganz andere Bereiche und es einfach Wissen, das Basiswissen einfach wichtig ist und dann kann man flexibel damit arbeiten. Du promovierst, also machst deine Doktorarbeit und bist in der Forschungsgruppe Applied Artificial Intelligence. Und bevor wir jetzt zu dem Thema KI gegen Plastikmüll kommen, wir hatten ja im November gerade die Weltklimakonferenz in Belém in Brasilien. Vielleicht kannst du das Thema, das du hast, Mülltrennung, auch mal in den größeren Kontext zu uns stellen. Also was hat die Trennung von Plastikmüll mit dem Klima so wirklich zu tun?
Ja, sehr gerne. Also wenn wir jetzt vielleicht mal anfangen mit der Klimakonferenz, die im November stattgefunden hat, auch wenn da jetzt Plastik jetzt nicht konkret auf der Tagesordnung stand, ist es, denke ich, uns allen bewusst, dass wir da über so mal ein großes Problem unserer Zeit sprechen. Und damit meine ich jetzt nicht in erster Linie sagen wir mal, das Umweltproblem, das wir haben. Ich denke, Deutschland ist jetzt vielleicht noch nicht so das Paradebeispiel, aber ich war zum Beispiel dieses Jahr in asiatischen Ländern im Urlaub und da sieht man dann oft dann halt auch viel Plastikabfälle dann in der Umwelt liegen. Also wir haben da, sagen wir mal, erstmal so eine Art Umweltproblem natürlich, aber sagen wir mal, der vielleicht noch gravierende Aspekt ist neben diesem Umweltproblem, dass Plastik auch ein echter Klimafaktor ist. Mhm. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir, wenn wir über das Produkt Plastik sprechen, dann sprechen wir über ein Produkt, das knapp zu 99% oder nahezu 100% aus Erdöl besteht, also aus einem rein fossilen Produkt. Also es ist schon mal, ob das jetzt das Label Nachhaltigkeit verdient hat oder so, ich glaube, die Frage kann sich jeder selber beantworten. Und noch, sagen wir, um dann die Brücke wieder zum Klima zu spannen, Forschungen haben auch gezeigt, oder es gibt Studien, die zeigen, dass der CO2-Ausstoß, der den Plastik verursacht, momentan ungefähr 5% des weltweiten CO2-Ausstoßes beträgt. Und da sprechen wir von Größenordnungen. Also 5% ist erstmal so ein Zwanzigstel.
Klingt erstmal wenig,
aber wenn man sich dann das mal vergleicht, das ist mehr als der Schifffahrtsverkehr und Luftfahrtverkehr zusammen jährlich ausstoßen. Und sag mal, das noch gravierender an dem Ganzen ist, dass auch bekannt ist, dass von dem Gesamtausstoß an CO2 vom Plastik 96% auf die Produktion entfallen. Mhm. Also 96% werden bereits an CO2-Ausstoß erzeugt, bevor das Produkt überhaupt, sagen wir, in Use ist, also vom Endbrauch oder je nachdem, für was eingesetzt ist. Und die restlichen 4%, die entstehen dann erst einmal im End-of-Life-Prozess. Und es ist dann egal, ob das jetzt dann auf Deponien landet, also unkontrolliert in der Umwelt oder dann im besten Fall dann recycelt wird.
Mhm. Und also ich glaube, die meisten Leute meinen ja, es ist genau umgekehrt wahrscheinlich. Die denken ja, okay, Plastik ist da, aber wenn es verbrannt wird, entsteht CO2 und so weiter. Kennt wahrscheinlich jeder aus seinem Urlaubsleben, dass er irgendwo Müll rumliegen sieht, vor allem natürlich Plastikmüll. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Aspekt, das Mikroplastik, das ja längst uns selber betroffen hat. Also man hat ja festgestellt, dass bei Untersuchungen, dass im Körper sich Mikroplastik ansammelt. Also das ist wirklich ein Problem größerer Natur. Und je mehr man das adressiert, umso wichtiger. Also du hast gerade gesagt, das Haupt-CO2 entsteht bei der Produktion. Das heißt, wenn man sparen will, muss man bei der Produktion sparen. Eine andere Zahl, die ich mir notiert habe, ist, dass tatsächlich nur 9% des weltweiten Plastikmülls recycelt wird. Also nicht mal ein Zehntel. Und was passiert mit dem Rest?
Ja, das ist dann auch noch so ein gravierender Aspekt im Ganzen. Also wir haben jetzt aktuell, jetzt unseriös irgendwie genaue Zahlen in den Raum zu werfen, aber so in der Größenordnung kann man sagen ungefähr, dass 9%, sagen wir, recycelt wird. Das heißt aber auch, nach Adam Riese, dass 91% eben nicht recycelt werden. Und von diesen 91% ist natürlich dann auch ein Großteil, der dann, sagen wir mal, unkontrolliert in die Umwelt gelangt. Mhm. Sagen wir mal, das ist, sagen wir mal, der gravierendste oder der schlimmste Part an dem Ganzen. Wir wissen ungefähr laut, also die OECD hat da eine Studie oder eine Präsentation veröffentlicht, die davon ausgeht, dass ungefähr 79% von unserem Plastik einfach irgendwo rumliegt, auf Deponien, etc.
In der Umwelt,
im Meer. In der Umwelt, ne? Genau, zum Beispiel, genau, im Meer. Also ich glaube, das ist jedem bekannt, dass wir, wenn wir Plastik im Meer sprechen, dann reden wir von Größenordnung von Millionen von Tonnen, die da irgendwie in den Ozean da ihre Bahnen kreisen. Und wir wissen ungefähr auch, dass, das ist so ein bisschen länderspezifisch, dass ungefähr noch ein Teil, da sprechen wir ungefähr von 12-20%, die werden dann energetisch verwertet. Also das heißt, die werden einfach verbrannt.
Mhm. Ich habe in der Vorbereitung aufs Gespräch nochmal ein bisschen nachgeschaut. Du hast jetzt schon ein paar Zahlen genannt. Das WWF sagt, dass weltweit seit Beginn der Produktion 4,9 Milliarden Tonnen Kunststoff in der Umwelt oder auf Deponien befinden, also fast 5 Milliarden Tonnen, die irgendwo, wie du gesagt hast, rumliegen, entweder auf der Straße, auf der Deponie oder eben im Meer schwimmen. Und jährlich werden 400 Millionen Tonnen neu produziert. Also man sieht schon das Problem, es wird immer neu produziert und der Schwachpunkt ist eben auf der anderen Seite, dass man sagt, entweder wir schmeißen es rum oder wir verbrennen es. Aber das Recycling ist einfach mit 9% oder unter 10% oder rund um 10% viel zu schwach. In eurem Projekt in Grafenau habt ihr eine gute Idee gehabt, wie man das besser machen kann oder wie man das effizienter machen kann, das Recycling. Vielleicht kannst du uns das mal so erklären, weil da kommt jetzt dann auch die künstliche Intelligenz ins Spiel.
Ja, sehr gerne. Also vielleicht, um das Big Picture noch mal so ein bisschen noch größer zu gestalten.
Ja, gerne.
Es gibt natürlich, sag mal, also im Endeffekt sprechen wir jetzt natürlich über diesen globalen Amount, den wir überhaupt so mal Plastik nutzen oder in die Welt rufen. Und da gibt es natürlich verschiedene Angriffspunkte, dass man sagt, ich will dieser Plastikflut entgegenwirken. Also da spreche ich jetzt zum Beispiel von Vermeidung von unnötigen Plastikverpackungen oder Ähnlichem. Aber ein Angriffspunkt ist halt eben auch, dass man sagen, okay, ich möchte einfach meine Recyclingquote erhöhen. Das heißt jetzt nicht, dass man mehr Leute dann ihren Müll dann trennen und zum Recyclinghof bringen, sondern ich möchte einfach dafür sorgen, dass von dem neu in den Umlauf gebrachten Plastik einfach aus recycelten Plastik entstanden ist. Mhm. Und genau. Das ist der Hebel, an dem wir ansetzen in unserer Forschungsarbeit. Und ganz entscheidend ist, dass wir einfach, um die Recyclingquote oder um dieses 9% zu erhöhen, dass einfach die Prozesseffizienz einfach gesteigert wird. Also wir sind da, was jetzt erstmal einfach klingt, ist aber im Endeffekt oder ist im Schlussendlich ein komplexes Problem, dem wir gegenübergestellt sind, weil ich denke, für viele vielleicht unbekannt, aber Plastik ist nicht gleich Plastik. Also wenn ich Plastik meine, da meine ich jetzt nicht das eine Plastik, sondern da spreche ich jetzt, wenn ich jetzt dann auf die, mit der chemischen Brille drauf schaue, da spreche ich von verschiedenen Plastikarten, die unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen zugrunde liegt und dann und auf Basis von unterschiedlichen Polymertypen basieren. Und um dann den Recyclingprozess oder um Plastik zu recyceln, ist es wichtig, dass dass diese unterschiedlichen Polymertypen sehr sauber getrennt wird. Mhm. Also um überhaupt Recycling zu ermöglichen, brauche ich Reinheitsquoten oder Sortierquoten, da gibt es Industriestandards, die sprechen davon jenseits der 90%, okay, die ich überhaupt erreichen muss. Und natürlich kann man sich vorstellen, um diese Genauigkeit zu erreichen, brauche ich natürlich dementsprechend auch Anlagen. Und solche Anlagen sind erstmal teuer, also die brauchen einen initialen Kapitaleinsatz, der erbracht werden muss, um dann diese Anlagen in Betrieb zu setzen. Und dann haben wir natürlich dann auch noch den Umstand, also selbst wenn die Anlage dann da ist, bin ich halt dann noch mit Prozessschwierigkeiten dann konfrontiert, dass ich zum Beispiel, dass meine Sortierung nicht funktioniert, weil das Plastik irgendwie verschmutzt ist oder einfach veraltet ist und mein Sortieralgorithmus erkennt es nicht. Und dann bin ich natürlich dann auch noch im weiteren Problem auseinandergesetzt. Das ist einfach stellvertretend die für viele die Verpackungsindustrie, die da sehr erfinderisch ist und uns immer wieder mit neuen Verpackungen dann ins Leben setzt, die dann teilweise auch als Multilayer sind. Also das heißt, wir haben dort eine Kombination aus Plastik oder zum Beispiel Alu, das dann die Recycling noch schwieriger macht oder nahezu unmöglich, weil ich einfach diese zwei Komponenten nicht trennen kann. Ja. Genau, und um diesen Herausforderungen zu begegnen oder diese dann anzugehen, haben wir am Campus in Grafenau das Forschungsprojekt KIK ins Leben gerufen. Mhm. KIK steht stellvertretend für KI-Fusionsmodelle zur Identifizierung und Charakterisierung von Kunststoffmischungen. Mhm. Mit dem Forschungsprojekt haben wir uns ganz klar zum Ziel gesetzt, aktuelle Herausforderungen in der Plastiktrennung dann im industriellen Prozess dann zu adressieren. Und das Tolle an dem Projekt ist, dass wir einen starken Praxispartner an unserer Seite haben. Und da schlage ich vielleicht jetzt dann die Brücke zu unserem, also wie du am Anfang erwähnt hast, bin ich ja im Teil des Teams Applied Artificial Intelligence. Und wenn man das jetzt einfach mal wörtlich ins Deutsch übersetzt, dann heißt das einfach angewandte künstliche Intelligenz. Und das macht das Tolle, weil wir jetzt dort wir entwickeln jetzt nichts für die Schublade, das jetzt dann toll ist und dann stecke ich es in die Schublade und warte, bis wieder jemand auspackt, sondern wir haben uns ganz klar zum Ziel gesetzt, also wir wollen eine angewandte Forschung betreiben, das dann auch am Ende dann einen Mehrwert für die Menschheit auch im Endeffekt bietet. Und das ist auch unsere Motivation immer, dass wir halt einfach sagen, wir wollen die Welt von morgen besser gestalten. Und damit haben wir eigentlich so ein super Projekt ins Leben gerufen. das, indem wir mehrere Forschungsstreams verfolgen, um das Ganze effizienter zu machen. Und an der Stelle sei auch mein Kollege, der Dr. Roman David Kulko erwähnt, weil der ist so mal der Hauptverantwortliche für dieses Projekt und betreut es auch in enger Zusammenarbeit mit unserem Praxispartner der Sesotec GmbH aus Schönberg. Und ein Stream, von dem ich da in diesem ganzen Projekt verfolge, ist einfach, dass man sagt, okay, ich mache die KI effizienter, gestalte die KI effizienter, um dann einfach ein besseres Sortierergebnis am Ende zu erreichen.
Okay, um mir das nochmal plastisch vorzustellen, ich schmeiße meinen gelben Sack auf das Förderband, dann sind da Joghurtbecher, da sind Folien, da sind, keine Ahnung, vielleicht auch Verbundsachen, wo Alu und Plastik zusammen ist. Und dann geht es ja darum, dass eine Sortiermaschine, wie immer die auch ausschaut, praktisch die alle auseinander trennt. Da die Becher hin, da die Folien hin und so weiter. Ne? Aber die Maschine muss halt erkennen, was ist. Kann man sich das ungefähr so vorstellen?
Genau.
Oder also, ist es so einfach gedacht?
Es ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Also es war eigentlich
so
ganz also war tatsächlich ein ganz, ganz guter Approach. Wenn ich jetzt nochmal anfange, vielleicht mit dem Bild, das du jetzt ins Leben gerufen hast mit dem gelben Sack, das denke ich, kennt jeder in Deutschland oder ist ein gängiger.
Das haben wir halt daheim,
genau,
die Sachen.
Genau. Haben wir jetzt leider entdeckt dafür noch nicht, aber kommt vielleicht demnächst. Dann haben wir erstmal, wenn ich das da im gelben Sack trenne, da bin ich ja, habe ich ja verschiedene Verbundstoffe, die ich da sammle. Und das wird erstmal so einer gewissen Vorselektierung unterzogen. Also jetzt erstmal Fremdstoffe, kann zum Beispiel jemand ein Stück Holz oder sowas reinwerfen.
Okay.
Das ist natürlich dann überhaupt nicht für den Recycling zuständig. Und nachdem so mehrere Vorstufen unterlaufen sind und dann ich dann wirklich das Plastik von anderen, allen Fremdmaterialien dann separiert habe, dann ist das oft so, dass das geschreddert wird. Also es wird dann so. Es entstehen dann so Flakes, die haben dann so eine Größe von mehreren Millimetern. Das wird zerkleinert. Und wo wir jetzt konkret oder wo ich jetzt in meiner Forschungsarbeit konkret ansetze, war genau in diesem Prozess, wo ich sage, okay, ich bin bei dieser Flake-Sortierung. Das ist eher ein Schritt zu Ende dann der ganzen Kette. Okay. Und bei dieser Flake-Sortierung geht es dann ganz konkret darum, die verschiedenen Polymertypen, die ich anfangs erwähnt habe, dann auseinanderzuhalten und pro Bucket oder pro Topf will ich halt dann einen bestimmten Polymertyp.
Okay. Und die KI erkennt quasi, sagt, das ist die Flocke A, das ist die Flocke B oder Flake A, Flake B und so weiter, ne?
Genau, also das läuft dann im Ganzen, man kann es vorstellen, das läuft dann auf dem Förderband entlang und dann gibt es nähert sich dann durchläuft dann eine Messstation. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, die KI ist nur ein Bestandteil von mehreren Aspekten. Also von der Konfiguration von mehreren Systemen ist die KI ein Bestandteil, aber ein sehr entscheidender Bestandteil. Also im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, dass das Plastik läuft dann dieser Messstation entgegen. Und dann habe ich erstmal den Einsatz dann setze ich erstmal die Spektroskopie zum Einsatz.
Also Sensorik.
Genau, also im Endeffekt ich schicke Licht an bestimmte Wellenlänge. Eben in unserem Bereich ist das jetzt ein Nahinfrarot, also das Licht kommt aus dem Nahinfrarotbereich, das ist jetzt für das menschliche Auge nicht sichtbar, aber ich kann das mit Sensoren messen. Und ich schicke dann dieses Licht auf die Flakes. Und diese Flakes agieren dann mit dem Licht. Also die absorbieren etwas oder reflektieren etwas. Und das kann ich dann wieder mit meinen Sensoren messen. Und dann kriege ich pro Polymertyp eine Art Lichtfingerprint, also eine Art Fingerabdruck. Okay. Also ich möchte jetzt das Wort Fingerabdruck da wirklich so mit Vorsicht genießen, weil der Chemiker wird wahrscheinlich sagen, das ist nicht wahr, weil wir sprechen da nicht von der Einzigartigkeit, die zum Beispiel ein menschlicher Fingerprint hat.
Okay.
Aber ich bekomme so ein gewisses Art, so ein Muster, mit dem ich dann, das Muster, das dann schon charakteristisch dann für einen individuellen Polymertyp ist.
Ja.
Und diese Muster, die kann ich dann auswerten. Das macht dann die KI. Die KI sagt mir dann, okay, das ist das, oder also das ist Plastik A, Plastik B oder Plastik C. Und dann kommt zum Schluss eigentlich noch ganz simple Mechanik zum Einsatz. zum Beispiel wird das dann über Düsen, also wenn ich weiß, okay, das muss in Behälter Nummer A, dann wird das über Düsen oder Ähnlichem dann ausgeblasen, dass das dann in dem entsprechenden Behälter dann landet. Mhm. Also wir haben jetzt gesehen, okay, es ist Zusammenspiel von mehreren Komponenten, aber man muss auch ganz klar sagen, okay, die KI ist das Herzstück, weil die KI gibt mir die Genauigkeit vor, vorausgesetzt natürlich die anderen Komponenten funktionieren so, wie sie funktionieren sollten, aber die KI gibt mir die Genauigkeit vor, mit der ich dann das Ganze dann sortieren kann.
Mhm. Aber das Problem ist, also künstliche Intelligenz erkennt Muster, aber um Muster erkennen zu können, muss sie erstmal trainiert werden, wie man sagt. Das heißt, ich muss der KI möglichst viele Daten zur Verfügung stellen und sagen, schau, das ist das, das ist das. Und die KI merkt sich das quasi und kann dann so immer besser, je besser sie trainiert ist, je mehr sie von Plastik A, B, C, D und so weiter gesehen in Anführungsstrichen, desto besser erkennt es. Aber das Problem, glaube ich, war bei der Mülltrennung, dass die Datenlage zu schwach war, dass einfach zu wenige Daten da waren, um die KI zu trainieren. Und da habt ihr eben einen speziellen Zugang gefunden.
Genau, es ist auch wieder sehr richtig und sehr gut zusammengefasst. Also wir haben hier, das vielleicht viele Menschen oder vielleicht gar nicht so vielen bewusst ist, wenn wir über KI sprechen, dass die KI an sich einfach, erstmal so eine Art statistisches Modell ist, das an sich standalone erstmal dumm ist. Also dumm in Anführungszeichen, also es kann im Endeffekt nichts, sondern dadurch, dass ich die KI dann zur KI mache, so wie wir es dann kennen und wie wir sie einsetzen, brauche ich dann natürlich das richtige Datenmaterial oder man sagt auch den Trainingsdatensatz, mit dem ich die KI dann trainieren kann. Und je besser dieser Datensatz ist, desto leistungsfähiger, also sofern dass, mein Datensatz dann auch die notwendigen Informationen enthält, desto leistungsfähiger ist dann auch letztendlich mein Sortierungsalgorithmus. Und am Ende des Tages sind wir auch Wissenschaftler und haben uns natürlich dem Problem dann auch von einer wissenschaftlichen Perspektive angenähert. Mhm. Und da ist der Status quo, so, dass das bekannt ist. Also es gibt unzählige Studien dazu, die sagen, okay, die Plastiksortierung funktioniert mit KI, das ist bekannt, das ist bewiesene Forschung. Aber, und dann kommt das Aber, viele schreiben halt einfach, dass aufgrund von Datenmangel, also zu wenigen Trainingsdaten, können oftmals leistungsfähigere Algorithmen nicht eingesetzt werden, weil einfach die Datengrundlage nicht vorhanden ist. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch den anderen Umstand, die für mich dann sehr verwandt sind, dass wir natürlich oft von Laborversuchen sprechen, also von Versuchen, die unter Laborbedingungen gemacht worden sind. Und in der realen Praxis, also wenn man das jetzt sich mal in so einer Anlage anstellt, da habe ich natürlich dann viele Einflussfaktoren. Sei es, dass irgendwie das Spektrum überlagert oder einfach, dass ich dann doch vielleicht noch einen Fremdkörper drin habe oder dass der Kunststoff einfach schon sehr veraltet ist und dann ein anderes spektrales Bild abgibt. Mhm. Und ich habe ein verzerrtes Bild und dann eine gewisse Prozessvarianz in meinen Daten. Und das macht es natürlich dann schwieriger für die KI, dann dennoch die richtige Entscheidung zu treffen, also ganz einfach gesagt. Und das macht es natürlich doppelt schwieriger, wenn das nicht in den Daten abgebildet ist. Also ich bin dann so mit zwei erstens mal habe ich einen Datenmangel und zweitens habe ich nicht die richtigen Daten, die ich vielleicht brauchen würde, um den Herausforderungen zu begegnen.
Genau, also deswegen Applied Science, ne? Angewandte Forschung, das ist halt immer noch ein Unterschied, ob ich jetzt im Labor unter Laborbedingungen sage, okay, ich nehme die 10 verschiedenen Plastikdinge, aber ich müsste eigentlich von jedem noch sagen, okay, das ist ein Jahr alt, das ist 10 Jahre alt, 20, um all diese Parameter, die sich ja letztendlich ergeben, in der Realität abzubilden. Aber ihr habt eben einen Trick, das heißt, ihr zaubert quasi noch Daten herbei auf künstliche Art und Weise, oder? Kann man so sagen?
Also Trick und Zauber.
Oder mathematische.
Ja, Trick und Zauber ist schön gesagt in dem Zusammenhang. Tatsächlich bedienen wir uns da gängige Mitteln, die aus anderen Forschungsstreams oder anderen Anwendungsfeldern, zum Beispiel Medizintechnik oder so, oder in der Medizinforschung oder so gängig sind. Das nennt sich Data Augmentation. Das kommt Deutsch vielleicht einfach leicht übersetzt der Datenvermehrung. Mhm. Weil, welchem Problem wir konfrontiert sind, wir haben erstens wir haben einen Datenpool, also ist oft ein Datenpool vorhanden, der aber dann oft zu klein ist. Um dann, wenn wir dann über die KI-Modelle reden, da gibt es dann nochmal eine Unterkategorie, die Art der Deep Learning-Modelle, das ist eine Unterkategorie des Machine Learnings, die sind dann, also in unserem Fall, die sind nochmal besser geeignet und nochmal leistungsfähiger als klassische Machine Learning-Verfahren, brauchen aber, haben, sagen wir, den negativen Aspekt, dass sie auch nochmal, sagen wir, einen höheren Amount an Daten brauchen, damit man die aussagekräftig trainieren kann. Und sagen wir, und dann diesen zwei Herausforderungen, oder dieser Herausforderung dann Sorge zu tragen, benutzen wir halt einfach ganz schlicht gesagt Data Augmentation, also Datenvermehrung. Was jetzt, sagen wir mal, neu an unserem Ansatz ist, also wir greifen jetzt da nicht irgendwie auf einen Blackbox-Algorithmus zurück, den man vielleicht irgendwo anders einsetzt, sondern unser Ziel war, unsere Prämisse des Ganzen war eindeutig, dass wir sagen wollen, okay, wir wollen das Spektrum so, wie es ist, wollen wir es nach der Vermehrung, also nach der Vermehrung kann man sich so vorstellen, dass das einfach ein Replikat des Spektrums erzeugt wird. Aber wir wollen einerseits ein Replikat von dem Spektrum erzeugen und andererseits wollen wir natürlich auch das Spektrum so verändern, damit wir eine gewisse Varianz reinbringen in das Spektrum und dadurch vielleicht dann oder dadurch diese Prozessvarianz, die einfach unter Realbedingungen auftritt, besser abbilden können.
Mhm. Und jetzt, also, dass es nicht nur mehr Daten sind,
genau,
sondern auch verschiedene Typen.
Genau, Daten, absolut.
Wenn man es mal einfach, so sagt.
Genau. Ne? Und jetzt, und wir, wie schon erwähnt, wir wollen jetzt da keine Blackbox einsetzen, sondern wir haben da einen ganz einfachen Ansatz gewählt. Ich würde jetzt aber trotzdem den Ansatz mal außen vor lassen, also die Details ersparen. Aber der Ansatz ist einfach und sag mal, das macht es auch für den Anwender freundlich, weil er, sag mal, weil es sehr schön erkennbar ist, an welchen Parametern ich steuern kann und wie dann mein Ergebnis dann zustande kommt. Und letztendlich des Tages ist es aber einfach ganz normale Spektrensimulation, die dafür sorgt, dass mir einfach von meiner Zielklasse, die ich sortieren will, dann einfach mehr Spektren für das Training zur Verfügung stehen.
Mhm. Also ihr könnt dann mit dieser gut trainierten KI die Kunststoffe trennen, aber ihr könnt, glaube ich, auch Sachen aussortieren, also zusätzlich sogar noch Sachen aussortieren, die tatsächlich nicht dazugehören, die aber immer noch in diesem Gemenge drin sind.
Genau, und das ist für mich jetzt eigentlich so der spannendere Punkt von der Forschung, die wir verfolgen, weil, wie jetzt gerade erklärt, also die Data Augmentation ist an sich nichts Neues. Was jetzt aber schon was Neues ist, und das ist jetzt dann, sagen wir mal, domainübergreifend, ist jetzt kein isoliertes Problem, das jetzt nur beim Einsatz von KI-Modellen in der Cycling-Branche auftaucht, sondern, sagen wir, das ist so ein grundsätzliches Problem, in dem wir, sagen wir, im Supervised Learn, also das heißt im überwachten Lernen, das ist so das klassische Machine Learning, konfrontiert sind. Das ist einfach. Man kann sich das so vorstellen, dass ich, sagen wir, wenn ich jetzt in meinem Trainingsdatensatz, sagen wir, drei Gruppen habe, Gruppe A, Gruppe B und Gruppe C, und damit trainiere ich mein Modell. Und das funktioniert auch sehr gut. Wenn ich zum Beispiel Gruppe A dann als Input habe, dann sagt es, okay, das ist Gruppe A, und bei Gruppe C funktioniert es genauso gut, dann sagt Gruppe C. Jetzt habe ich aber ein Produkt, in dem Fall wäre es halt ein Plastikflake, das natürlich in der realen Welt durchaus mal vorkommen kann, der eben nicht in meinem Trainingsdatensatz enthalten ist, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass das auftritt oder weil es einfach ein neuartiges
Neues oder so selten.
Genau,
oder?
Genau. Und jetzt kommt der eigentlich, wo ich weiß, okay, der ist Gruppe D, aber es kommt dann auf ein Modell, das nur dafür trainiert, das sagt, okay, ist das Gruppe A, B oder C. Und das Modell wird mir aber immer ein Ergebnis liefern. Also es sagt auch, also für das menschliche Auge oder für den menschlichen Verstand wäre das so, ja, okay, das ist offensichtlich nicht in meiner Tageklasse. Ich sortiere das aus, aber das Modell kennt nur A, B, C. Und dementsprechend wird es auch eine Vorhersage treffen, auch wenn die dann ganz klar falsch sein wird. Aber es wird mir dann zum Beispiel sagen, okay, das ist Gruppe A.
Obwohl es D ist,
genau. Mhm. Und das ist das Problem, das ist ein domainübergreifendes Problem. Und um das zu begegnen, haben wir uns überlegt, ein neuartiges Verfahren aufzusetzen. Bildlich kann man sich das vielleicht so vorstellen, dass man sich dann diese, jetzt wieder vielleicht das Plastikbeispiel aufgegriffen, dass man sagt, okay, alle Plastiksorten, die ich kenne, die sind, oder alle grundsätzlichen Arten von Materialien, die ich kenne, kann man sich so als Riesenwolke vorstellen. Und in dieser Riesenwolken, da gibt es drei Unterwolken. Und diese drei Unterwolken sind dann meine Gruppe A, B und C. Und wenn jetzt eine Probe kommt und mein KI-Modell sagt, okay, das liegt in Gruppe A, dann wird das dann auch zur Gruppe A zugeordnet. Aber wir wissen ja, okay, wenn es jetzt außerhalb dieser drei Wolken liegt, dann wird es auch irgendeiner Gruppe zugeordnet. Jetzt ist unsere Idee, also wir können, dass wir an den Input-Daten so rumschrauben oder uns künstliche, synthetische Daten erzeugen, die erstmal den ganzen Wolkenraum abdecken. Mhm. Also wir simulieren diesen ganzen möglichen Wolkenraum. Das machen wir erstmal mit ganz zufälligen Spektren, weil sagen wir, dieser Wolkenraum ist sehr groß. Also muss man jetzt nicht unbedingt systematisch vorgehen, sondern reicht jetzt schon, wenn man mal zufällige Punkte auswählt, weil die KI dann doch in der Lage ist, dann sagen wir, gewisse Muster zu erkennen. Und dann haben wir noch eine sehr spezielle Methoden, mit denen wir dann spezielle Spektren simulieren, wo wir dann sagen können, okay, die sind jetzt dann sehr neu an meiner Target-Klasse, aber es sind trotzdem nicht Teil meiner Target-Klasse. Aber dann auch, um diese sagen wir, Grenzregionen zu darzustellen, braucht es dann sagen wir, spezielle Simulationstechniken. Mhm. Und das Ganze haben wir auch schon erprobt. Also wir haben natürlich auch als echte Wissenschaftler sind wir natürlich dann auch erstmal mit einem Laborversuch gestartet und haben wir erstmal mit Spektren halt, die aus Laborbedingungen akquiriert wurden. Und da sind wir erstmal mit 50 Spektren pro Target-Klasse gestartet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt drei Target-Klassen habe, dann brauche ich im Endeffekt oder brauche ich schlussendlich 150 Spektren. Und mit denen haben wir dann Spektren in Größenordnungen von 10, 100.000er Bereich simuliert, synthetisiert und erfolgreiche KI-Modelle trainiert. Also erfolgreich in dem Sinne, sagen wir, dass wir Sortiergenauigkeiten erreicht haben, die uns sehr zuversichtlich gestimmt haben und das Ganze dann auch auf die reale Welt auszurollen. Und da sind wir jetzt dabei, gerade in einem zweiten Akt der Forschung, kann man sich so vorstellen, dass wir jetzt das Ganze dass wir jetzt nicht mehr Laborspektren nehmen, sondern wirklich Spektren, die teilweise dann sogar unter realen Bedingungen aufgenommen worden sind oder dann im Technikum, also das ist so eine Vorstufe, wo ich dann so ein Rollout an meiner Anlage dann simuliere.
Okay, also am Ende kann man sagen, die KI erkennt eine Reihe von Substanzen sicher, da wo sie nicht erkennt, dass sie dazugehören, gibt sie trotzdem zu, dass sie eben nicht dazugehören. Manchmal ist es ja witzig, ich habe die KI auch mal schon mal gefragt, mir ist der Name nicht eingefallen von dem Christian Wulff, dem ehemaligen Bundespräsidenten, da habe ich gesagt, welcher Bundespräsident ist schon mal zurückgetreten, hat die KI mir geantwortet, niemand, keiner. Und dann fiel mir der Name ein, habe gesagt, ja, aber Christian Wulff, wann war der Ding? Dann habe ich gesagt, wieso hast du vorhin behauptet, es ist keiner zurückgetreten, hat sich die KI bei mir entschuldigt und hat gesagt, ja, da habe ich schlecht gemacht. Also sie versucht immer, ein Ergebnis zu finden, das reinpasst, auch wenn es mal nicht stimmt, halluziniert quasi. Und auch das Problem habt ihr letztendlich dann adressiert mit. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir über Applied Sciences reden, wie kommt so eine Technologie in die Praxis? Du hast schon gesagt, ihr arbeitet mit SESOTEC GmbH zusammen, die auch in der Nähe von Grafenau sitzt. Welchen Stellenwert hat so eine Firma? Du hast mir im Vorfeld gesagt, ja, es ist ein Nischenmarkt, ist eigentlich einer der Hidden Champions, von denen wir ja ganz viele haben in Ostbayern. Also die Frage ist, auch das hast du gesagt, bleibt nicht in der Schublade, sondern geht raus auf den Markt, kommt am Ende auf den Recyclinghof. Wie läuft es da ab?
Das ist eine sehr große Stärke dieses Forschungscalls, von dem wir gefördert werden, vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. Mhm. Dieser Call zielt speziell darauf ab, sagen wir, die Symbiose aus einer Forschungseinrichtung und einer bayerischen oder einer regionalen Unternehmer, also einem regionalen Unternehmen zu fördern, mit dem ganz klaren Ziel, am Ende dieses Projekts keine wissenschaftliche oder sowohl eine wissenschaftliche, aber insbesondere eine wirtschaftliche Verwertung zu erzielen.
Genau.
Und da sind wir natürlich jetzt, also das Forschungsprojekt läuft aktuell noch, aber wir sind natürlich da jetzt bestens aufgestellt, weil wir haben natürlich mit der Sesotec, die im Übrigen einer von wenigen Anbietern, also dieser weltweite Markt für Sortieranlagen, sagen wir in diesem Segment, ist überschaubar. Die Sesotec ist einer von diesen wenigen Anbietern. Und da haben wir natürlich jetzt einen super Praxispartner bei uns an der Seite, wo wir dann aber auch als Forschungseinrichtung ganz klar sagen müssen, okay, da müssen wir jetzt den Staffelstab übergeben. Wir haben jetzt das zusammen entwickelt, jetzt seid ihr dann dran. Oder es ist euer Partner, das wirtschaftlich zu verwerten. Oder sagen wir mal, das Rad dann größer zu spannen.
Mhm. Ja.
Was ich auch schon verraten kann an der Stelle, dass es wahrscheinlich nicht bei diesem einen Forschungsprojekt bleiben wird. Also wir sind bereits wieder in der Planung, dass schon wieder ein Nachfolgeprojekt angestrebt wird, das dann weiter, sagen wir, sich weiter mit dieser Thematik auseinandersetzt und wo wir dann auch ganz zuversichtlich sind, dass dieser Forschungsstream dann auch fortgeführt wird.
Okay, also die Sesotec, die baut quasi dann solche Maschinen oder programmiert sie?
Also beides, das liefert sowohl die Hardware als auch die Software. Okay.
Das heißt, wenn ein Recyclinghofbetreiber mit so einer Maschine und so einer Technologie ausgestattet ist, was hat der denn für Vorteile davon? Wahrscheinlich kostet so eine Maschine ja mehr als die, die er vielleicht gerade hat, oder er muss nachrüsten, was natürlich auch immer Invest ist. Was ist der Benefit für den Betreiber am Ende?
Also ob die Maschine jetzt mehr oder weniger kostet, das kann ich jetzt an der Stelle nicht beantworten, aber wir sprechen im Endeffekt, wenn wir über KI sprechen, dann sprechen wir um ein reines Softwareprodukt. Das jetzt dann so mal an sich...
Also man kann nachrüsten wahrscheinlich.
Genau.
Ja.
Und was für den Recyclingbetreiber natürlich der große Vorteil ist, ich habe einerseits, kann ich mit dem, habe ich eine, möchte ich, also ich habe erstmal keinen Datenmangel mehr, und andererseits habe ich natürlich unglaublich Flexibilität. Vielleicht mal mit dem ersten angefangen. Wenn wir jetzt von einem klassischen Ansatz oder von einem konventionellen Ansatz jetzt sprechen, dann war zuerst mal verbunden, okay, ich habe erstmal einen gewissen Messaufwand, damit ich meine Trainingsdaten erzeugen kann. Und dann kann ich meines KI-Modell schätzen. Und oftmals sind die Trainingsdaten gerade so ausreichend, um ein Modell zu trainieren. Jetzt habe ich den schönen Effekt, ich habe genügend Trainingsdaten bei gleichzeitigem reduzierendem Messaufwand. Also ich habe einen Benefit davon, obwohl mein Aufwand sinkt. Das ist natürlich jetzt erstmal ein sehr schöner Effekt. Und dann habe ich natürlich dann auch noch den Vorteil, also wir sprechen jetzt dann von dieser, ich habe ja gesagt, okay, Laborspektrum ist nicht gleich das Spektrum, das dann im laufenden Betrieb dann ankommt. Und unsere Softwarelösung oder unser Ansatz, der ist, sagen wir mal, so flexibel oder der erlaubt es ja, also es basiert ja alles auf Simulation und synthetischen Spektren. Und da kann man natürlich an sehr vielen Drehschrauben drehen. Und ich kann natürlich dann so einen Customized, also so einen Mask, also einen Tailored Datensatz dann genau darstellen, der, sagen wir mal, für das bestmöglichste KI-Modell sorgt, das dann halt in der Anlage, in der dann mein Recyclingbetreiber tätig ist, weil, sagen wir mal, es gibt vielleicht auch andere, also es gibt vielleicht viele, die halt mit dem klassischen Müll konfrontiert sind. Manche haben vielleicht da ein Problem, weil sie teilweise mit sehr schmutzigen oder verschmutzten Herausforderungen oder also verschiedene Herausforderungen einfach, die bekämpft werden müssen. Und wir können da einfach, wir haben, also das System bietet dann einfach den Vorteil, da sehr maßgeschneidert und effizient an die Sache ranzugehen und dann natürlich dann für ein besseres Sortierergebnis am Ende des Tages zu sorgen. Und das ist, denke ich, das Ziel, das wir alle erreichen wollen. Also das ist das Overall-Ziel.
Genau. Also wenn ich fasse es nochmal zusammen, vom Ende der Kette her, jeder hat seinen Benefit, jeder hat seinen Vorteil, ob das der Betreiber des Recyclinghofs ist, ob es das Unternehmen ist, das solche Maschinen bereitstellt, ausrüstet, mit KI ausrüstet oder auch maschinell ausrüstet, weil eben das Markttechnologie ist, die führend ist. Ihr habt ein tolles Forschungsprojekt, das gefördert ist, was natürlich immer eine schöne Sache ist. Aber natürlich auch der Umwelteffekt. Wir haben es am Anfang schon gesagt, entscheidend ist, dass man weniger Plastik produziert. Kann man einmal steuern, indem man vielleicht als Konsumentin Plastik vermeidet, aber vor allem, dass man besser oder mehr Plastik recycelt und damit die Neuproduktion eben nach unten schieben kann, weil man eben am Ende der Kette wieder was rausholen kann. Ich finde, das ist ein ganz tolles Forschungsprojekt, ganz schönes Beispiel für angewandte Forschung, mit tollen Effekten natürlich. Und auch das haben wir eingangs gesagt, eine Technologie, die man letztendlich weiterschieben kann auf irgendein ganz anderes Problem, das in der Bank ist oder wo auch immer. Also das, was man da lernt bei solchen Projekten, ist in vielen Bereichen anwendbar. Also wirklich ganz toll. Alexander, vielen Dank, dass du heute da warst. Das war Alexander Pletl vom Forschungscampus der Technischen Hochschule in Grafenau. Und ja, wir haben viel gelernt. Es ist komplex und es ist schwierig, aber ich glaube, wir haben versucht, es so zu erklären, dass es jeder so einigermaßen versteht und vor allem das Ziel versteht, dass ein hehres ist, eben dass es weniger Umweltverschmutzung, weniger CO2-Footprint gibt. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und das war's für diesmal wieder vom Forschungsfunk. Bis zum nächsten Mal.
Das war Forschungsfunk. Der THD-Wissenschaftspodcast aus dem V-Lab in der Deggendorfer Veilchengasse. Bleib dran, wenn du mehr darüber erfahren willst, worüber an der Technischen Hochschule Deggendorf geforscht wird und was das tatsächlich auch mit dir zu tun haben könnte. Servus und bis zum nächsten Mal.